Die Wortverkündigung wird heute ein Abschnitt sein aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Psalmen, Kapitel 13, also ein Klagepsalm unter der Überschrift »Klagen ist nicht das Letzte«. Aber als Vorbereitung auf diese Predigt möchten wir einen Abschnitt lesen aus dem Neuen Testament. Und wir lesen dazu Philipper, Kapitel 4, die Verse 4 bis 9. Die bekannten Verse, Kapitel 4 aus dem Philipperbrief, die Verse 4 bis 9. Philipper, Kapitel 4, die Verse 4 bis 9. Wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Soviel zur Vorbereitung auf die Predigt. Jetzt wollen wir den Predigttext selber aufschlagen. Psalm, Kapitel 13. Und wir hören auch auf dieses Wort Gottes aus Psalm, Kapitel 13. Wir lesen, das ganze Kapitel ist kein langes Kapitel. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Ich höre immer wieder von Christen, die sagen, wie wunderbar das Psalmbuch ist, weil das Psalmbuch, das ist ja das Liederbuch oder das Gebetsbuch der Bibel, und dieses Psalmbuch hat 150 Lieder oder Gebete und es ist ja eine Vielfalt von Liedern und Gebeten. Und Leute sagen mir dann, die Psalmen sind deshalb so wunderbar, weil wenn ich mich gerade so oder so fühle, ich kann immer zum Psalmbuch greifen, ich finde immer irgendwas Passendes. Ja, wenn ich mich gut fühle, dann habe ich Loblieder, die ich in den Psalmbüchern finde. Wenn ich mich traurig fühle, dann kann ich vielleicht einen Psalm des Vertrauens wählen, Psalm 23 beispielsweise. Wenn ich nach Weisheit strebe, nach Weisheit suche, dann kann ich einen Weisheitspsalm wählen. Psalm 1 ist beispielsweise so ein Psalm. Also Leute sagen, ich kann schauen, wie es mir geht, und dann greife ich zu der Bibel und ich finde irgendeinen Psalm. Der ist so vielfältig, da finde ich irgendwas Passendes dazu. Das habe ich auch immer so geglaubt und auch gedacht, und das ist sicherlich auch nicht falsch. Aber in der Predigtvorbereitung bin ich eines Besseren belehrt worden. Es ist Dietrich Bonhoeffer gewesen, der gesagt hat, wenn wir beten würden und immer nur auf uns schauen würden, was wir gerade bräuchten, hat er gesagt, dann würden wir vermutlich immer nur die vierte Bitte des Vaterunsers beten. Herr, gib uns heute unser tägliches Brot. Er hat gesagt, der Reichtum des Wortes Gottes sollte unser Gebet bestimmen und nicht die Armut unseres Herzens. Er sagt, fang nicht an, bei dir anzugucken, wie es dir gerade geht und such dir dann was aus, was du beten möchtest. Fang an, im Wort Gottes zu schauen und lass deine Gefühle, deine Emotionen von Gottes Wort prägen. Und er hat mich daran erinnert, indem er sagt, vielleicht sollten wir nicht Psalmen aussuchen nach unseren Gefühlen, vielleicht sollten wir anfangen, Psalmen zu lesen und unsere Gefühle nach den Psalmen auszurichten. Ein ganz treffendes Wort. Und das bringt uns vielleicht vor eine kleine Herausforderung heute, nämlich vielleicht sagen wir haben heute nichts zu klagen, weil es geht uns ja prinzipiell nicht schlecht. Vielleicht ist der ein oder andere von euch wirklich gesegnet mit Gesundheit, mit guten Beziehungen. Ich kann sagen, da fällt es mir ja irgendwie schwer. Und ich würde euch auch gar nicht dazu einladen, heute krampfhaft nach irgendwelchen Problemen zu suchen und sagen, ach, ne, das ist wirklich schlimm. Das ist gar nicht meine Motivation heute. Ich würde sagen, das brauchen wir auch gar nicht. Die Bibel enthält viele Psalmen und hält sicherlich Psalmen, die wir als Einzelne beten können, aber auch Psalmen, die wir als Gesamtheit beten können. Ja, vielleicht verschließen wir manchmal die Augen vor Problemen, die es in dieser Welt gibt. Aber vielleicht sehen wir auch gar nicht, dass mein Nächster, mein Nachbar, mein Freund, mein Familienmitglied zu leiden hat, zu klagen hat. Und vielleicht können wir dann diesen Psalm auch für unseren Nächsten mitbeten. Und wenn wir sagen, okay, es betrifft heute nicht vielleicht uns, vielleicht müssen wir sagen, okay, vielleicht sollten wir die Augen aufmachen und die Not sehen, die wir da haben. Aber vielleicht ist dieser Psalm auch eine Vorbereitung für Zeiten, wo wir uns tatsächlich nicht gut fühlen. Und dann dürfen wir wissen, es gibt diesen Psalm 13. Ja, wieso? Ich vergleiche das gerne. Es ist ein bisschen wie mit der Schwimmweste im Flugzeug. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal geflogen seid, aber ihr habt sicherlich nicht den Wunsch, diese Schwimmweste mal auszuprobieren im Flugzeug. Das ist ja nicht das, warum man fliegt, oder? Aber wenn man dann mal in Schwierigkeiten gerät, dann ist man doch froh, dass man diese Schwimmweste da hat. Und so ein bisschen funktioniert vielleicht der Psalm 13. Vielleicht ist das nicht ein Psalm, wo wir sagen, den muss ich jetzt jeden Tag beten, weil es mir so schlecht geht. Aber vielleicht kommt mal die Zeit, dass wir sagen, wir greifen zu dieser Schwimmweste. Und dazu soll diese Predigt dienen, auch unter der Überschrift, warum klagen nicht das Letzte ist. Und dieser Psalm beginnt ja mit ganz vielen Fragen. Wie lange noch? Und wie lange noch? Das ist eine Frage, die ihr, wenn ihr Eltern seid, oder könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, wenn ihr kleine Kinder gehabt habt, auf so einer längeren Autofahrt Kinder schon mal fragen, wie lange eigentlich noch? Wir haben ja einige Jahre in der Schweiz gewohnt. Genau, wir haben in der Schweiz gewohnt. Unsere Eltern wohnen ja im Westerwald. Das heißt, wir hatten so 6 Stunden Fahrt. Und wenn dann unsere Kinder so nach einer halben Stunde schon fragen, wie lange noch? Und du weißt, die Frage wird uns jetzt auch häufiger begegnen, weil wir noch einige Stunden vor uns haben. Aber vielleicht ist das eine Frage, die du nicht von anderen gehört hast. Vielleicht ist das auch eine Frage, die du selber manchmal stellst. Wie lange noch? Ja, vielleicht ist das eine Frage, die bei dir im Kopf rumgeistert, weil es eine Frage ist, die dich ganz persönlich betrifft, weil du vielleicht unter Krankheit leidest. Und wie lange? Das ist technisch gesehen eine Frage, ja, da ist ein Fragezeichen hinten dran. Aber eigentlich ist es eine Klage, weil was bringen wir damit zum Ausdruck? Und wenn unsere Kinder fragen, wie lange noch, dann fragen sie nicht, weil sie eigentlich eine genaue Stundenzahl zum Ausdruck bringen oder hören wollen. Was sie ja eigentlich beschäftigt, ist, dass sie unter der Situation leiden. Sie klagen eigentlich. Ich bin es satt. Ja? Es ist lang genug. Ich will, dass es aufhört. Und ich würde sagen, Klagen hat einen schlechten Ruf. Nicht nur in der Gesellschaft, da vielleicht nicht mal ganz so sehr, sondern unter Christen ganz besonders. Weil da scheint dieses Denken zu bestehen, Klagen, das ist doch das Letzte. Das Letzte, was wir Christen tun sollten. Wir haben so unsere liebe Mühe mit der Klage. Woran liegt das? Liegt das nicht gerade daran, dass die Heilige Schrift uns immer wieder sagt, dass wir dankbar sein sollen? Philipper 4 habe ich bewusst ausgewählt. Freut euch, abermals sage ich, freut euch alle Zeit. Ja? Denkt da zum Beispiel an die ältere, alleinstehende Frau, die jeden Nachmittag alleine im Wohnzimmer sitzt, die kämpft gegen Einsamkeit. Und du fragst sie, wie geht es dir? Und sie sagt, man soll ja nicht klagen. Ja, oder da ist ein Mann, der von einem schweren Schicksalsschlag getroffen ist, der erzählt dir davon und er schließt seine Erzählung ab mit den Worten, mit den biblischen Worten, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber du siehst, wenn du in seine Augen schaust, eigentlich fühlt er was anderes, als was er sagt. Ja, oder der ist der junge Mann vielleicht auch unter uns, der unter Leistungsdruck auf der Arbeit klagt, aber dann seine Worte damit abschließt und sagt, ich sollte ja nicht vergessen, andere haben gar keine Arbeit, ich sollte dankbar sein. Aber eigentlich leidet er unter seiner Situation. Und wir könnten sagen, alle drei Beispiele sind doch eigentlich ganz vorbildliche Beispiele, oder? Weil wir sollten doch nicht klagen, weil Klagen ist doch sowas wie, das ist ein Gejammern. Gejammer, das ist Lamentieren, das ist Nörgel. Und das ist doch genau das Gegenteil von Glauben und Gottvertrauen, oder? Und sagt die Bibel nicht, dass wir zufrieden und dankbar sein sollen? Ja, das stimmt. Aber es gibt noch eine andere Wahrheit, und das möchte ich sagen, das sehen wir hier bei Psalm 13, und die lautet: Gott will, dass wir klagen. Wie komme ich darauf? Einfach, weil es diesen Psalm hier gibt. Diesen Psalm gibt es in der Bibel. Und die Psalmen sind ein Gebetsbuch, eine Gebetsvorlage für uns. Und einige dieser Psalmen sind geschrieben mit echt scharfen Vorwürfen gegenüber Gott. Ja, und wer die Psalmen so ein bisschen kennt, der größte Teil der Psalmen ordnet man eigentlich den Klagepsalmen zu. Und das ist spannend. Wir haben ja ganz verschiedene Psalmen, und die auch ganz verschiedene Gefühle ausdrücken. Und wenn wir an unsere Gebete denken, die wir so haben, kennen wir doch verschiedene Kategorien von Gebeten, oder? Wir sagen, es gibt Lobgebete, es gibt Dankgebete, es gibt Bittgebete, es gibt Lobpreisgebete, es gibt Sündenbekenntnisgebete. Aber was wir manchmal vergessen ist, es gibt eigentlich auch die Kategorie des Klagegebets. Aber es hat nicht so einen guten Ruf, oder? Das übersehen wir. Aber ich denke, dass Gott uns mit diesem Buch der Psalmen und mit Psalm 13 etwas an die Hand gibt, wie wir beten können. Und wir würden vielleicht gerne wissen, na, was ist die Geschichte hinter Psalm 13? Wie ist Psalm 13 entstanden? Das verrät uns die Bibel gar nicht. Wir wissen, dass es von David geschrieben ist. Und David hat sicherlich verschiedene Gründe gehabt, wo er diesen Psalm hätte schreiben können. Ja, er ist vor seinem Vorgänger geflohen, vor dem König Saul. Vielleicht hat er da das geschrieben, warum muss er so unter der Situation vom Saul leiden. Oder er ist auch vor seinem eigenen Sohn geflohen, vom Absalom, der ihn vom Thron stürzen wollte. Vielleicht hat er das da geschrieben, wir wissen es nicht genau. Und ich würde sagen, dass wir nicht genau wissen, wie dieser Psalm entstanden ist, das ist gar kein Nachteil. Das ist sogar ein Vorteil. Weil dieser Psalm, der kann ganz persönlich auf deine Situation angewendet werden. Aber nochmal zurück zu diesem Knoten in unserem Kopf, dass die Bibel einerseits sagt, wir sollten dankbar sein, und zum anderen gibt uns die Bibel mit diesem Psalm ein Gebet, wo wir klagen können. Also dankbar sein oder klagen? Ja, was jetzt, bitteschön? Das ist die Frage, die wir vielleicht stellen. Ja, das stimmt. Gott möchte, dass wir dankbar sind, dass wir zufrieden sind, dass wir uns freuen. Aber die Frage ist doch, wie kommen wir dahin, dass das geschieht? Wie drückt sich das aus? Und dieser Abschnitt heute zeigt uns, dass es einen Weg gibt von der Klage zum Lob, zur Dankbarkeit. Und dieser Psalm, der beginnt mit einer Klage, mit verzweifelten Fragen, aber er endet eben nicht mit einer Klage, er endet tatsächlich mit einem Lob. Klagen ist also nicht das Letzte. Und das in einem doppelten Sinn. Klagen ist nicht das Letzte, weil dieser Psalm mit der Klage beginnt, aber nicht aufhört. Aber andererseits, Klage ist nicht das Letzte, weil Klagen besser ist als sein Ruf. Also ein bisschen doppeldeutig heute. Und die drei Schritte, die ich mit uns gehen möchte, von der Klage zum Lob, sind einmal die Verse 2 bis 3. Dort sehen wir, dass Klagen heißt, ehrlich fragen. Also die Verse 2 und 3 machen deutlich, Klagen bedeutet, wir dürfen ehrlich fragen. Die Verse 4 bis 5 machen deutlich, wir dürfen konkret bitten. Und Vers 6 zeigt uns, Klagen heißt aber auch, mutig zu bekennen. Schauen wir uns diesen ersten Schritt an. Zum Klagen gehört das ehrliche Fragen. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Und wir könnten jetzt ganz ehrlich fragen, stimmt das? Stimmt das, was da steht? Hat Gott David wirklich vergessen? Wir müssen ehrlicherweise sagen, nein. Gott hat David nicht vergessen. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, zum Beispiel Jesaja Kapitel 49, dort sagt uns unser Gott, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Und wir würden sagen, never oder nie, das gibt's nicht. Und dann sagt Gott weiter, und selbst wenn, das ist eigentlich eine rhetorische Frage, aber selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich, Gott, will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet, deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Es wäre unnatürlich, wenn eine Mutter ihr Baby vergessen würde, aber selbst wenn, Gott würde es nicht tun. Wie Schülern, die manchmal ja vergessen oder sich Dinge auf die Hand schreiben, um etwas nicht zu vergessen, kann man sagen, Gott hat deinen Namen auf seine Hand geschrieben. Und wir können sagen, die Wahrheit ist doch, dass Gott David nicht vergessen hat. Aber wie sieht das für David aus? Was beschreibt David hier? David beschreibt sein Gefühl, seine Wahrnehmung. Er beschreibt nicht die Wahrheit, er beschreibt das, was er wahrnimmt. Und diese Gefühle von David, ich würde sagen, sie entsprechen nicht der Realität, aber das sind echte Gefühle. Seine Gefühle sind real, auch wenn sie vielleicht nicht der Realität entsprechen. Und diese Gefühle, die ignoriert er nicht. Sie sind da. Also hier kann man sagen, klaffen Wahrheit und Wahrnehmung auseinander. Das ist nicht genau das, was wir manchmal erleben. Ja, was wir erleben, wo unsere Gefühle manchmal auch gar nicht mit der Realität zusammenpassen. Man erlebt vielleicht Großartiges, man fühlt sich trotzdem niedergeschlagen. Und wenn es dir so geht, dann darf ich dir versichern, du bist in guter Gesellschaft. Ja, der Prophet Elia aus dem Alten Testament, dem ging es genauso. Ja, der hat erlebt, wie Feuer vom Himmel gefallen ist, als er Gott angerufen hat. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal erlebt hat, Gott darum gebeten, dass Feuer vom Himmel herabfällt. Vermutlich nicht. Wir können sagen, wenn wir so ein Erlebnis mit Gott haben, müssen wir sagen, wow. Aber Elia war nicht wow. Elia war am Boden zerstört. Ja, manchmal kriegen wir das auch gar nicht zusammen, die Realität und unsere Wahrnehmung. So etwas gibt es. Gefühle sind für uns manchmal unbegreiflich. Aber selbst wenn Gefühle verständlich sind, Gefühle entsprechen oder geben nicht immer wieder, was die Tatsachen sind. Und wie kommt David dazu, dass er so fühlt? Ich meine, es sind ja 4 Hammerschläge mit der Frage, wie lange noch? Und die zeigen uns die Richtung an. Wie lange noch? Es geht hier also um eine Zeitfrage. Manchmal ist es so, dass etwas Schweres, Leid, Krankheit, Probleme oder Nöte an sich gar nicht so herausfordernd sind. Es ist vielmehr die Dauer, die Situation, die sich nicht verändert über einen langen Zeitraum, die das Ganze so schwer machen lassen. Ich habe vorhin den Hiob zitiert, der in der Bibel gesagt hat, von dem wir lesen, dass er zweimal bekennt, sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt, oder wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir nicht auch das Schlechte, das Böse annehmen. Und das sind Aussagen, die Hiob macht in Kapitel 1 und in Kapitel 2. Aber wenn wir Hiob Kapitel 3 kennen, dann stellen wir fest, der Hiob redet nicht nur einfach der Herz gegeben, der Herz genommen. In Kapitel 3 lesen wir ziemlich harte Worte, die Hiob ausspricht. Er sagt dort, ich wünsche mir, dass ich nie geboren worden wäre. Und so erleben wir doch manchmal auch, dass es Menschen gibt, die am Grab eines geliebten Menschen stehen und da vielleicht sogar noch Haltung haben können und sagen können, ich möchte es aus Gottes Hand annehmen. Und das ist nicht falsch, das darf man alles sagen. Aber dann manchmal, wenn man dann zurückgeht, alleine zu Hause ist, eben dieser Mensch eben so fehlt, dann vergisst man dieses Bekenntnis und es ist auch nachvollziehbar, weil die Zeit da ist und all das Gute, was wir vorher hatten, ist nicht mehr da. Diese einsamen Tage wollen nicht enden. Und dann kommt es einem wie eine gefühlte Ewigkeit vor. Und dann sagen wir, wie lange noch her? Wir fühlen uns von Menschen und von Gott verlassen. Es ist die Zeit. Es ist die Zeit, die manchmal noch die Dinge so schwer macht. Und was meint David, wenn er sagt, wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Ja, wir sagen ja manchmal, oder wir hören das, wenn wir am Ende des Gottesdienstes den aaronitischen Segen hören, hören wir auch vom Angesicht Gottes. Und wenn wir sagen, dass das Angesicht Gottes auf uns scheint, ist das eine Art zu sagen, dass Gott uns segnet, dass wir Gottes Segnung in unserem Leben erkennen können. Der Herr hebe sein Angesicht über dich, hören wir da. Aber wenn Gott eben sein Angesicht versteckt, dann bedeutet das, dass diese Segen Gottes, die Zeiten des Segens oder der Gunst für uns irgendwie aufgehört zu haben scheinen. Und genau das ist es, was David erlebt. Er erlebte Gottes Segen nicht mehr. Und vielleicht ist es genau das, was wir erleben. Und wir uns fragen, wo ist Gott? Und wir fragen uns manchmal, wo ist Gott, wenn wir Dinge erleben, die uns nicht gefallen, die schwierig sind, wo wir vielleicht Krankheit, wo wir Verlust erleben, wo wir Schwierigkeiten erleben, auch Schwierigkeiten in der Kindererziehung beispielsweise oder wenn wir vor schwierigen Entscheidungen stehen und uns Klarheit wünschen, Stress auf der Arbeit haben, wo vielleicht doch manchmal der Erfolg ausbleibt, vielleicht auch in der Gemeindearbeit. Ja, wenn man sagt, wie lange noch her muss es so laufen? Wenn wir an die Welt denken, an die Gesellschaft und all die Ungerechtigkeit und den Hass sehen und wir uns dann fragen, hört Gott mich eigentlich? Interessiert er sich für uns, für mich? Ist Gott wirklich noch da? Und je mehr man dann über die Situation nachdenkt, passiert vielleicht genau das, was bei David passiert. Weil David fragt dann in Vers 3, wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Ich meine, was hegen wir bei uns? Ja, wir hegen vielleicht Tiere, vielleicht hegen wir unsere Kinder. Aber David sagt hier Sorgen hegen. Und es ist nicht genau das, was uns manchmal passiert, dass wir Probleme hegen, dass wir sie wie so absichern, dass wir Gedanken kreisen, dass wir gar nicht loskommen von den Gedanken, dass sie uns immer wieder beschäftigen. Wir hegen Sorgen. Und es ist zum Verzweifeln, denn wir kommen nie aus diesem sogenannten Teufelskreis heraus. Und dabei könnten wir sagen, ist es nicht David gewesen, der weiß, dass Gott souverän und mächtig ist? Ja, David hat ja auch andere Psalmen geschrieben. David hat Psalm 23 geschrieben, wo er sein Vertrauen zum Ausdruck bringt. Und kann es sein, dass David genau eben diese zwei Sachen erlebt? Er weiß, dass Gott gut ist. Das ist die eine Wahrheit. Aber die andere Wahrheit ist auch, das Leben ist hart. Und wenn wir nicht klagen, glaube ich, dann stehen wir in der Gefahr, eine von diesen beiden Wahrheiten zu durchstreichen, zu leugnen. Manche sagen, weil wir glauben, dass Gott gut ist, dann tun wir so, als ob das Leben gar nicht hart ist. Ja? Ich hab zum Beispiel Beerdigungsfotos gesehen aus unserem Familienkreis oder aus dem angeheirateten Familienkreis. Da liegt jemand im Sarg, die Familie steht drumherum, aber die Gesichter sind nicht von Trauer gekennzeichnet, die grinsen sogar. Also wir dürfen uns doch freuen, die Person ist im Himmel, wir dürfen sie nachher wiedersehen. Ja, aber es ist trotzdem doch Leid da. Also Gott ist gut und sagen, okay, dann kann das Leben nicht hart sein, so ungefähr. Und andere sagen, okay, weil das Leben hart ist, sagen sie, kann Gott nicht gut sein. Und ich würde sagen, was Klagen macht, Klagen sagt eigentlich, es gilt beides. Ich krieg das nicht zusammen. Ich krieg nicht zusammen, dass Gott gut ist und dass das Leben hart ist. Aber das ist Klagen. Gott ist gut, das Leben ist hart. Und dann deshalb ist Klagen nicht ein Ausdruck fehlenden Gottvertrauens, sondern sogar Ausdruck des Gottvertrauens, weil wir daran festhalten, dass Gott alles im Griff hat, während wir erleben, dass es eben nicht gut ist, wie was wir erleben. Weil was passiert hier, was macht David hier, mit wem redet Gott, David eigentlich hier? Er spricht, wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Er redet zu jemandem, merkt ihr das? Er redet zu jemandem, der ihm scheinbar gar nicht zuhört. Klagen ist deshalb nicht das Letzte, weil Klagen mit jemandem spricht, mit Gott selbst. David spricht hier mit Gott und sagt, wie lange willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Wir könnten vielleicht fragen, darf man das? Darf man so mit Gott reden? Ich glaube, das kommt sehr darauf an, was man unter Klagen versteht. Klagen hat ein Gegenüber, das ist wichtig. Klagen hat ein Gegenüber. Und es ist ein Unterschied zu Jammern. Ja, Jammern hat ein anderes Ziel als biblisches Klagen. Jammern will gar nicht so sehr die Veränderung oder Heilung. Jammern ist eigentlich, ich bade in meinem Selbstmitleid. Ich möchte Aufmerksamkeit bekommen. Jammern ist eigentlich selbstzentriert. Und Jammern zieht tatsächlich hinunter und hat auch einen bitteren Beigeschmack von Hoffnungslosigkeit. Aber Klagen hat ein Gegenüber, das ist ein großer Punkt. Selbst wenn ich den Eindruck habe, Gott ist nicht da, rede ich mit diesem Gott, von dem ich meine, der nicht da ist. Ja, manche haben das mal verglichen, der Unterschied zwischen Klagen und Jammern. Hat gesagt, Klagen, das ist in Ordnung, aber Jammern, das ist so ein bisschen wie im Schaukelstuhl sitzen. Das kennt ihr vielleicht, habt ihr zu Hause einen Schaukelstuhl. Ein Schaukelstuhl hat ja die Funktion, dass man in Bewegung ist. Ja, man hat das Gefühl, es geschieht was. Ja, es fühlt sich gut an. Aber ehrlich gesagt, man kommt nicht vom Fleck, oder? Man kommt nicht weiter, ne? Man bleibt da. Man ist in Bewegung, aber es bringt einen nicht vorwärts. Und Jammern ist ähnlich. Jammern ist eigentlich, ich bade im Selbstmitleid. Klagen ist, Klagen hat ein Gegenüber. Klagen, da wird die Not in Worte gefasst. Eigentlich zählt es auch auf eine Veränderung ab. Man hofft auf eine Verbesserung. Man hofft, dass Gott eingreift. Und deshalb ist Klagen ein Ausdruck des Gottvertrauens, weil wenn ich Gott nicht vertrauen würde, würde ich es ihm doch gar nicht erst klagen. Deswegen Klagen ist besser als sein Ruf, weil Klagen doch zum Ausdruck bringt, selbst wenn ich fühle, dass er nicht da ist, ich tue zumindest mal so, als wäre er da. Ich rede mit ihm. Und ist das nicht schon ein Ausdruck des Gottvertrauens? Kann es sein, dass wir manchmal mit uns sogar strenger sind, als Gottes Wort mit uns streng ist? Also die Klage entspringt also einem Vertrauen auf Gott und auf Gottes Eingreifen. Es ist nicht eine Abkehr von Gott. Man traut sogar Gott zu, dass er die Situation unter Kontrolle hat. Und ich würde sogar sagen, wenn wir nicht klagen, machen wir Gott kleiner, als er ist. Dann würden wir Gott so behandeln, als hätte er nichts mit der Sache zu tun, als wäre er gar nicht der mächtige Gott. Na, wir lassen Gott vorschnell aus der Verantwortung und reden dann vom lieben Gott. Aber damit verharmlosen wir Gott eigentlich. Was David macht, ist, es ist sogar völlig richtig, dass er sich an Gott wendet. Es ist doch der große, allmächtige Gott, den wir im Himmel anrufen. Und wenn wir nicht klagen würden, dann bleiben Menschen in ihrer Not allein. Und dieser Psalm zeigt uns, was wir tun können, wenn Gott für uns vielleicht gefühlt schweigt. Und was wir dann mit unseren Gefühlen machen können. Er sucht gerade die Begegnung mit Gott durch sein Klagen. Ja? Klagen ist dann hier nicht das Letzte, Klagen ist hier das Erste. Er breitet all das vor Gott aus. Ich spreche das aus, was ich empfinde, was meine Befindlichkeiten sind, ungeschönt, so wie es da ist. Und interessanterweise, das wird nicht Menschen um die Ohren geschlagen. Ja, es gibt ja manchmal Menschen, die gerne über ihre Dinge reden mit anderen Menschen, aber gar nicht den Mut haben, vor Gott zu klagen. Und hier ist die Einladung, all dieses Klagen zu Gott zu bringen. Das ist eine Form des Gebets. Und wie tröstlich ist es, solche Gebete in der Bibel zu haben, Gebete der Klage, wie vor unserem Held David. Und übrigens nicht nur dieser Held David betete ein Klagegebet, auch unser Herr Jesus selber betete, als er am Kreuz hing, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch Jesus fühlte sich von Gott verlassen, auch Christus klagte. Und vielleicht denkst du jetzt, ja okay, ne? Zur Zeit des Alten Testaments und durch den Tod von Jesus hat sich Entscheidendes geändert, gar keine Frage, ich bin voll dabei. Jetzt herrscht nicht mehr die Sünde über uns. Und mit dem stellvertretenden Tod von Jesus dürfen wir wissen, Gott hat uns vergeben in Jesus Christus, die Macht der Sünde ist gebrochen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir warten immer noch auf die vollständige Erlösung. Ja? Schon jetzt dürfen wir erleben, die Befreiung von Gott. Wir dürfen noch von Schuld und Sünde. Und doch merken wir leben immer noch in einer gefallenen Welt. Wir warten noch darauf, dass Christus wiederkommt. Die Auswirkungen der Sünde machen uns immer noch zu schaffen. Wir warten auf den einen Tag, wo Christus wiederkommen wird, wo alle unsere Tränen abgetrocknet werden. Und bis dahin, glaube ich, haben Klagegebete noch ihre völlige Berechtigung. Weil das ist genau das, was in Offenbarung Kapitel 6, Vers 10 ausgesagt wird. Nicht nur das Alte Testament spricht von Klage, auch das Neue. Offenbarung Kapitel 6, Vers 10 beginnt, wie lange noch? Wie lange noch? Und dort steht, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Dieses Klagegebet, dieses wie lange noch, ist nicht nur ein Gebet des Alten Testaments. Es ist ein Gebet des Neuen Testaments. Das sind die ersten beiden Verse, die Verse 2 bis 3. Zum Klagen gehört das ehrliche Fragen. Aber jetzt, wenn wir weitergehen zu den Versen 4 bis 5, da sehen wir, zum Klagen gehört auch das konkrete Bitten. Weil David geht jetzt über dieses Klagen hinaus. Er bleibt da nicht dabei stehen. Er spricht mehrere Bitten aus. Und schauen wir uns die Bitten doch kurz an. Zum einen sagt er, schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Auch wenn Klagen das Erste ist und nicht das Letzte ist, der Anfang ist, der erste Schritt ist, bleibt David nicht dabei stehen. David spricht Bitten aus, er fleht Gott an. Und das klingt vielleicht nicht überraschend für uns, aber wir sollten nicht übersehen, gerade von diesem Gott, von dem er sich ja verlassen fühlt, den bittet er jetzt. Gott scheint sich doch von ihm abgewendet zu haben. Aber was macht David hier? David bleibt nicht bei seinen Gefühlen stehen. Man kann sagen, die ersten Verse haben uns gezeigt, David nimmt seine Gefühle ernst. Er tut nicht so, als ob sie gar nicht da wären. So, ich bin so eine zweigeteilte Persönlichkeit, aber die Gefühle gibt es gar nicht so. Nein, David nimmt sie ernst, aber was macht er? Er bittet trotzdem. Wenn David seinen Gefühlen folgen würde, würde er Gott nicht konkret ansprechen und bitten. Zu dem beten, der doch eigentlich gar nicht zu hören scheint. Und lass uns mal kurz schauen, was David denn ganz konkret bittet. Oder mal anders gefragt. Was würde sich ändern, wenn Gott dieses Gebet von den Versen 4 und 5 tatsächlich erhören würde? Ich behaupte jetzt mal, die Situation von David würde sich nicht wirklich verändern. Schaut mit mir hinein, da steht, schau her und erhöre mich. Was soll er erhören? Nämlich, dass Gott sich ihm zuwendet, dass er ihn sieht, dass er ihn wahrnimmt. Ja? Dass der Feind sich nicht über ihn hebt. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Meine erleuchtete Augen, wir sagen, gerade an den Gesichtern von Menschen können wir manchmal abschätzen, wie es ihnen geht. Und erleuchtete Augen, Augen als die Quelle des Leibes, so spricht die Bibel an anderer Stelle, so ein bisschen die Augen zeigen, was so wirklich bei uns los ist. Sie sind aber auch die Quelle, mit den Augen nehmen wir die Dinge wahr. Und was eigentlich David bittet, ist hier, lass mich wieder neu sehen, lass mich Lebensfreude haben, lass mich die Dinge in einem anderen Licht sehen. Man kann sagen, es ist ähnlich wie das Gebet von Paulus im Neuen Testament, im Epheser Kapitel 1. Da betet Paulus auch nicht um Äußerlichkeiten. Er betet dort, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seines Selbst. Und jetzt kommt es, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Warum brauchen wir erleuchtete Augen? Dann geht das Gebet von Paulus weiter. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also was sollen diese erleuchteten Augen? Sie sollen uns einen anderen Blick schenken auf diese Hoffnung, auf das, wozu wir berufen sind. Darum geht es ihm. Dann aber auch ganz konkret, die Feinde sollen nicht über mich frohlocken können, dass ich wanke. Gib mir Kraft, gib mir Stabilität, lass mich nicht untergehen, auch wenn es schwierig ist. Und das ist spannend, dass David auf diese Art und Weise bittet, dass er eigentlich konkret darum bittet, dass er Kraft hat, dass er eine richtige Perspektive hat, dass er Gott wieder wahrnimmt. Und das ist auch dieses Mustergebet in der Bibel, ist auch eine gewisse Korrektur für uns, wie wir beten, oder? Wenn wir beten und ich denke, wir dürfen Gott ganz konkret bitten und im Vater unser lädt uns unser Herr Jesus Christus ein, mit all unseren Sorgen zu ihm zu kommen. Wir haben es im Philipper 4 ja auch gelesen. Wir dürfen ihn ganz konkret bitten, auch um das tägliche Brot. Und ich denke, es ist auch ein Ausdruck des Gottvertrauens zu sagen, Gott, greife in diese Situation ein und ich sage dir, wie ich mir das vorstelle, wie du eingreifen könntest. Ich denke, das dürfen wir als Kinder Gottes tatsächlich machen. In dem Bewusstsein natürlich, dass Gott viel besser weiß, was wir wirklich nötig haben. Aber wir beten dann gern manchmal vielleicht, Gott, ändere meinen Chef oder Gott, mach mich wieder gesund oder Gott, ändere meinen Nachbar oder ändere die Umstände, wie auch immer. Aber Davids Bitte erinnert uns hier daran, um die wesentlichen Dinge zu beten. Und deshalb finde ich die Psalmgebete so hilfreich. Sie helfen uns nicht nur, das Leben so wahrzunehmen, wie es ist. Sie bringen auch das mit, nämlich, dass wir korrigiert werden, zu dem hin, wie wir beten können. Im gewissen Sinne gibt Gott uns mit dem Psalmen, ja, es sind ja Menschenworte, es sind Menschengebete. Aber indem sie Teil unserer Bibel sind, der Heiligen Schrift sind, hat Gott uns sein Wort in Menschenworten zu uns gegeben, die wir jetzt beten können. Und zu diesem Klagen gehört auch der Mut, nämlich zu bitten um das, worum es wirklich geht, um erleuchtete Augen. Wir hatten Schritt 1, der Psalm beginnt mit der Klage. Wir hatten Schritt 2, der Psalm geht weiter und nennt ganz konkrete Bitten, nämlich die einen ganz persönlich betreffen, worum es wirklich geht. Aber der Psalm geht dann sogar noch weiter zum dritten Schritt, nämlich Vers 6, und das ist ein mutiges Bekennen. Mit Vers 6 wagt David eigentlich einen dritten Schritt. Und er sagt dort, ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Jetzt können wir sagen, Moment mal, stopp. Haben wir da irgendetwas verpasst? Geht das Ganze nicht ein bisschen zu schnell gerade? Eben noch geklagt und jetzt ist er da am Singen. Das Problem kann ja nicht so groß gewesen sein, oder würden wir vielleicht sagen. Aber wir sollten bedenken, dass Psalmen sind ja niedergeschriebene Gebete. Wir, würde ich sagen, heute denken an Gebete. Woran denken wir häufig? Wir denken an spontane Gebete, die wir sprechen, oder? Gebete entspringen unserem ganz individuellen und ganz aktuellen, unserer aktuellen Gefühlswelt. Und ich glaube, dass diese Vorstellung, also sicherlich nicht falsch, so zu beten, aber ich glaube, dass diese Vorstellung nicht die einzige ist, sein sollte, wie wir beten. Wir dürfen und wir sollten aus der Schrift schöpfen, wie wir beten, aber auch, und ich denke, darüber können wir auch nachdenken, Gebete zu beten, die reflektiert geschehen. Und ich würde sagen, dieses Gebet hier, die Psalmen, sind reflektierte Gebete. Es sind Gebete, die auch in der Rückschau aufgeschrieben worden sind. Und vielleicht sollten wir gerade deshalb auch zwischen Vers 5 und zwischen Vers 5 und 6 eine Pause einlegen. Wir machen den Schritt vielleicht ganz schnell, von 5 zu 6. Aber vielleicht sollten wir eine Pause einlegen und sagen, es kann sein, dass wir noch bei Vers 2 oder 3 sind oder Vers 4 und 5, noch nicht bei 6, weil es auch manchmal eine Zeit braucht. Ja? Das sind niedergeschriebene Gebete. Und ich habe das in meinem Leben auch gemacht, dass ich mich gefragt habe, was sind eigentlich Gebete, die ich beten möchte, wo ich nicht vertrauen möchte, dass mein momentaner Zustand das ist, was ich wirklich sagen möchte. Wo ich Gebete niederschreibe, wo ich sage, die möchte ich dann beten, wenn ich in Not bin, dass ich dann was in der Hand habe, weil ich dann vielleicht keinen klaren Gedanken fassen kann. Und ich habe damals für jeden Tag der Woche, weil ich habe alle, das sind 7 Tage, die der Herr uns ja in einer Woche schenkt, ich habe für jeden Tag der Woche habe ich ein bestimmtes Thema zugeordnet aus meinem Leben, sodass alle Dinge, die in meinem Leben so betrifft, irgendwie aufgefasst werden. Es ist der Versuch, Kontrolle zu bekommen über mein Leben. Und habe dann jedem Tag ein Gebet formuliert. Mich vorher gefragt, was möchte Gott eigentlich in dieser Frage? Wie kann ich in dieser Frage treu sein? Was spricht Gottes Wort mir zu diesem Thema? Und habe mir einfach dann über längere Zeit um Gedanken gemacht und Gebete niedergeschrieben. Nicht damit ich, wenn ich morgens aufstehe, irgendwie in meinem schlafenden Kopf mir Gedanken machen muss, was ich beten darf, sondern dass ich zugreifen darf auf etwas. Und wisst ihr, wenn wir die Gebete der Bibel angucken, die schöpfen total aus der Bibel selbst. Wenn wir uns zum Beispiel das Gebet von der Maria angucken, vielleicht habt ihr euch in der Adventszeit damit beschäftigt, der Lobpreis der Maria. Was betet sie? Wenn ihr das vergleicht mit dem Alten Testament, da werdet ihr einige ähnliche Formulierungen feststellen zum Gebet der Hanna. Ja? Oder wenn Daniel betet, zum Beispiel in Daniel Kapitel 9, er betet Dinge, die eigentlich Gott schon eh versprochen hat. Wir können ihn an anderen Stellen in der Bibel lesen. Und so lade ich uns ein, unsere Gebete, dass sie nicht nur aus dem spontanen Gefühl herauskommen, aus der aktuellen Lage, so ganz authentisch, sondern authentisch echt, weil sie durchdacht sind. Ja? Und deshalb, in der Kirchengeschichte gibt es einige Gebete, die formuliert sind, auch von Reformatoren, auf die wir gerne zurückgreifen dürfen, weil sie auch bewusst niedergeschrieben worden sind. Genau. Also zunächst mal diese Frage, wir sehen vielleicht diesen ziemlich schnellen Schritt von Vers 5 zu Vers 6 und ich würde sagen, wir sollten darüber nachdenken, wie die Psalmen entstanden sind. Es sind auch reflektierte Gebete. Das ist so ein bisschen jetzt mein Punkt gewesen. Aber es fällt trotzdem etwas auf, weil der Vers 6, das ist eigentlich, würden wir sagen, noch keine Veränderung der Situation eingetreten. Was hier nämlich geschieht in Vers 6 ist, ich aber. Ja? Also hier haben wir jemanden, der sich selbst zu etwas auffordert. Ja? Ich bin Familienvater, wir haben 3 Kinder zu Hause und Arbeitgeber. Und dann, man fordert dann Kollegen auf oder Mitarbeiter auf, etwas zu tun. Man fordert unsere Kinder auf, etwas zu tun, was sie tun sollen. Was ich aber seltener formuliere, ist, dass ich sage, ich aber soll jetzt was tun. Aber das ist genau das, was der Psalm hier macht. Er sagt, ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil, ich will dem Herrn singen. Was wir hier haben, ist eine Selbstaufforderung. Da ist jemand, der sich selbst zu etwas verpflichtet. Ja? Wir sagen ja heute mal, du musst auf dein Herz hören oder hör in dich hinein, wie es dir gerade geht. Mit dem Psalmen müsste man eigentlich sagen, nicht nur lass dein Herz zu dir reden. Ich meine, wir sehen das in den ersten Versen, dass David hört, was bei ihm abgeht in seinem Inneren. Aber wir müssten mit der Bibel sagen, lass nicht nur dein Herz zu dir reden, man muss eigentlich sagen, rede zu deinem Herzen. Rede zu deinem Herzen, weil das ist das, was hier in Vers 6 geschieht. Ich aber will, oder ganz häufig lesen wir, meine Seele soll dem Herrn preisen. Da redet jemand zu sich selbst. Genau, nicht nur höre auf dich selbst, rede zu dir selbst. Und das ist, was wir auch in unserem Gebet machen. Und was macht dieser Psalm? Da hat sich die Situation vielleicht noch nicht verändert, aber er fordert sich selbst dazu auf Gottes Gnade zu vertrauen. Auf das Herz soll frohlocken in deinem Heil und sagt, ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Vielleicht hat Gott die Situation verändert, vielleicht aber auch noch nicht. Aber er guckt zurück, Gott hat in seinem Leben bisher eingegriffen. Und wir dürfen wissen, Gott, der in der Vergangenheit treu war, wird es auch in der Zukunft sein. Und zusammengefasst möchte ich sagen, mit der Überschrift heute, Klagen ist nicht das Letzte. Klagen ist besser als ein Ruf. Klagen ist wortwörtlich nicht das Letzte, weil es das Erste ist. Klagen ist der erste Schritt in eine richtige Richtung. Und vielleicht muss ich sagen, habe ich es mir heute ein bisschen einfach gemacht, weil Psalm 13 ein Musterpsalm ist. Psalm 13 geht diesen ganz schönen Weg von Klage über Bitte hin zum Lob. Aber nicht jeder Psalm ist so. Nicht jeder Psalm ist so. Es gibt andere Psalmen, beispielsweise Psalm 88, wo der Psalm nicht im Lob endet. Und wir gewissermaßen sagen können, vielleicht bist du noch gar nicht in Vers 6 angekommen, vielleicht stehst du noch bei Vers 5. Und auch diese Psalme gibt es. Und dann darfst du wissen, ich darf die Dinge sagen. Und wenn wir uns vielleicht immer noch zurückhalten und sagen, nee, ich kann das Gott nicht sagen, ich kann Gott nicht sagen, wie es mir gerade geht, dann möchte ich dich erinnern. Und ich denke, einige von uns sind verheiratet und ich bin auch verheiratet. Und wir machen immer wieder mal Ehevorbereitung oder Ehebegleitung mit Menschen, mit Ehepaaren. Und ein Satz, der ist jetzt nicht aus der Bibel, aber den habe ich von einem Kommunikationswissenschaftler, der hat mal irgendwann gesagt, also wenn eine Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn in einer Beziehung alles immer friedlich und höflich ist, dann sollten wir uns nicht wundern, dass diese Beziehung irgendwann mal friedhöflich wird. Dass diese Beziehung stirbt. Warum? Weil wir Dinge zurückhalten, weil wir nicht ehrlich miteinander sind. Und gilt das nicht auch in der Beziehung zu Gott? Klagen ist doch ein Ausdruck und vielleicht sogar auch ein Qualitätsmerkmal unserer Beziehung. Wir sagen das, was da ist. Weil das genau wünsche ich von meiner Frau, dass sie sagt, was da ist. Natürlich kann sie das verschweigen und mir so tun, als wäre ich der ganz tolle Ehemann, der nie Fehler macht. Und der, wo alles zwischen uns gut ist, aber auf lange Sicht ist das nicht gut. Da wird was unterdrückt. Und das sollten wir auch in der Beziehung zu Gott nicht vergessen. Aber das andere ist auch, ich glaube, wir erleben heute in unserer Gesellschaft einen extremen Umgang mit Gefühlen. Ja, auf der einen Seite haben wir den Eindruck, dass Menschen einfach nur auf ihre Gefühle hören und sagen, es geht mir so. Und sie folgen ihren Gefühlen. Die Gefühle sind dann eigentlich, sie werden von den Gefühlen bestimmt. Auf der anderen Seite haben wir manchmal, wo wir sagen, die Gefühle, die sollten völlig ignoriert werden, weil die bringen uns doch nur in die Irre, die bereiten uns doch nur Probleme. Und wisst ihr, ich würde sagen, dieser Psalm, der antwortet auf beide Extreme. Der macht auf der einen Seite deutlich, ja, dass Gefühle nicht Herrscher sind, sondern Diener sind. Ja, man sagt, Gefühle sind schlechte Herrscher, aber gute Diener. Und wir sollten Gefühle richtig gebrauchen. Sie können uns zeigen, was wirklich bei uns abgeht. Aber wir sollten dabei nicht stehen bleiben. Dieser Psalm erinnert uns daran, wir sollten Gefühle nicht ignorieren, aber auch Gefühle nicht über uns herrschen lassen. Und so lädt uns dieser Psalm 1, vertrauensvoll, mutig vor dem Thron der Gnade zu kommen, weil wir wissen dürfen, dass wir dort einen Hohepriester haben, Jesus Christus, der in allem versucht worden ist wie wir, der aber eben nicht gesündigt hat und der stellvertretend für uns Fürbitte einlegt bei dem Vater. Und manchmal müssen wir doch sagen, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, manchmal wissen wir gar nicht, wie wir beten sollen. Soll ich jetzt Gott das sagen und das sagen, ist das richtig? Und die Bibel lädt uns ein, das treu zu sagen, weil wir wissen dürfen, dass sich nicht nur Jesus Christus, sondern auch der Heilige Geist für uns verwendet, um unsere Gebete vor Gott, dem Vater, zu bringen. Das soll uns ermutigen, mutig vor dem Thron der Gnade zu kommen. Wir wollen aber jetzt antworten auf die Verkündigung, indem wir ein Lied singen, nämlich Lied Nummer 502. Und wir singen uns hier gegenseitig zu, nicht nur uns selbst, sondern auch gegenseitig zu, Befiehl du deine Wege.